sind, dir nachzufolgen durch deinen Heiligen Geist. Und zusammen sagen wir Amen. Preis dem Herrn. Wir sind mitten in unserer Predigtreihe. Neuer Wein in neuen Schläuchen. Und wir sind noch eine Gründungsgemeinde. Wir sind noch ganz am Anfang. Und wir haben jetzt seit 3,5 Jahren, muss man ganz schnell rechnen, glaube ich, 63 Menschen in den Tod, in die Auferstehung Jesu getauft. Davon mittlerweile 44 Ex-Muslime. Amen. Ich sage immer, das ist unser kleiner ICB-Kindergarten. Amen. Preis dem Herrn. Wir haben keine Ahnung. Halleluja. Deswegen machen wir heute Grundschule. Amen. Seid ihr dabei? Und das heißt, unser Thema ist Heiligung. Wie kann ich verändert werden? Wie kann ich umgeformt werden in das Ebenbild von Jesus Christus? Das geschieht nicht durch den deutschen Willen und deutsche Disziplin, sondern durch den Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Wir brauchen Wein. Wir brauchen nicht deutsche Disziplin, wir brauchen neuen Wein. Amen. Und wir haben das Thema, wie können wir 7 tödliche Haltungen erneuern? Da haben wir, wie können wir Negativität überwinden? Haben wir von Bruder Michel gehört. Bitteres Bedauern von Bruder Mobin. Dann Christine, sich vergleichen mit anderen. Letzte Woche, Nicole. Wer liebt Nicole? Amen. Sich Voreingenommenheit. Das war eine großartige Predigt. Und was soll man nach 4 Star-Predigern noch sagen? Ne? Es ist alles gesagt. Ne? Jetzt kommt der kleine Pastor Mario. Und heute werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, Engstirnigkeit. Scheuklappen, Menschen mit Scheuklappen. Ich habe keinen Amen gehört. Keiner will das haben, nicht wahr? Amen. Preis dem Herrn. Wir wollen Gottes Wort lesen. Wir lesen aus 2. Könige, Kapitel 5, Verse 1 bis 3 und 9 bis 15. Es war ein Mann, der fast seine Heilung verloren hätte, seinen Segen verloren hätte, aufgrund seiner Engstirnigkeit. Und ich prophezeie heute, der süße Wein ist hier. Amen. Jesus ist hier. Er ist unser Kellner. Amen. Und du wirst heute deine Engstirnigkeit verlieren. Du wirst den vollen Segen und die volle Heilung bekommen. Amen. Preis dem Herrn. Wir hören Gottes Wort. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, das ist Syrien, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram, für Syrien gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig, hatte Lepra. Und die Aramäer, also die Syrer, gingen auf Raub und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen, weggeführt, das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und das junge Mädchen sagte zu ihrer Herrin, ach, würde doch mein Herr Naaman vor den Propheten, nämlich Elisa, der in Samaria wohnt, kommen, dann würde Elisa ihn von seinem Aussatz, von seiner Lepra befreien. Und jetzt springe ich auf Vers 9. Da kam Naaman mit seinen Pferden, mit seinen Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg und er sagte, siehe, ich hatte zu mir selbst gesagt, der Prophet wird nach draußen herauskommen zu mir, hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über meine Stelle schwingen und den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als die Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, Hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Da stieg Naaman hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines kleinen Jungen und er wurde rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihm und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott gibt wie den Gott in Israel. Amen. Halleluja. Ich habe gute Nachricht für uns heute alle. Der Gott, der allmächtige Gott Israels, Jesus Christus, ist heute hier. Amen. Preis dem Herrn. Er ist der Gott, der Holger Kauer in Berlin geheilt hat. Er ist der Gott, der Jenny, die Enkelin von Josephine Frings, geheilt hat. Er ist der Gott, der Min Pil geheilt hat. Er wird auch dich heute heilen. Amen. Preis dem Herrn. Lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Halleluja. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom letzten Jahr. Das ist genau der Ort, von dem hier die Rede ist. Dort ist Josua durch den Jordan gegangen. Dort ist Jesus getauft. Und dort ist genau der Platz, wo Naaman sich 7-mal untertauchen sollte auf Befehl des Propheten Elisa. Und jetzt nehme ich euch mal ein bisschen mit. Das heißt Kasr al-Yahud, ne, die Festung der Juden. Preis dem Herrn, Amen. Und dann seht ihr, der Jordan ist nicht wie unser schöner Rhein. Ne? Wir lieben den Rhein, nicht wahr? Amen. Wir lieben die Rheintaufe. Ne? Aber das ist dreckig, oder? Ja, das, ja, ist richtig. Ne? Und wer möchte schon im Jordan getauft werden? Ne? Ah, da sehe ich mindestens einen. Ne? Naja, so ein bisschen. Ne? Aber das war dreckig. Und jetzt habt ihr auch den Grund, warum das unter der Würde war, von Naaman dort getaucht zu werden. Und das ist die Geschichte von einem Mann, der beinahe seine Heilung verloren hätte, beinahe an seinem Wunder, an den Segen Gottes vorbei navigiert hätte, aufgrund seiner Engstirnigkeit. Und Engstirnigkeit, das wird uns Christen immer nachgesagt. Stimmt? Ne, habt ihr auch schon mal erlebt, dass Leute zu euch gesagt haben, ihr Christen, ihr seid engstirnig? Nein? Na, dann warst du wahrscheinlich noch nicht so feurig wie hier unsere Brüder aus Nigeria und Ghana. Amen. Preis dem Herrn. Das wird den Christen immer vorgeworfen. Ihr seid engstirnig. Hab euch das mal in eure Predigtnotizen reingeschrieben. Das ist, bedeutet so viel wie intolerant. Mangelnde Flexibilität, eigentlich genau das Gegenteil von dem, was unsere Predigtreihe ist. Neuer Wein in neuen Schläuchen, neue Schläuche sind flexibel, ja? die passen sich an. Ihr Christen, ihr passt euch gar nicht an die neue Gesellschaft, an die Postmoderne. Ihr lauft rum mit Scheuklappen, so wie Pferde, die Scheuklappen. Ihr seid borniert, ihr seid verbohrt. Sind Christen engstirnig? Jetzt kommt meine Antwort. Ja. Ja, aber. Ja, aber. Hier sind zwei Männer, die sind aufeinander gestoßen wie zwei D-Züge. Da ist einmal Naaman, aber da ist auch der Elisa, der ist voll, 100% engstirnig. Ne? Da kommt hier der größte Held Syriens, ein Heerführer, kommt und will von ihm Gebet haben, Handauflegung, und der geht noch nicht mal vor die Tür. Ne? Der ist total engstirnig. Ne? Der bleibt da und trinkt seinen englischen Kaffee, ne? Der geht dann seinen englischen Tee und hat die Ruhe weg, nicht wahr? Und Naaman, der ist genauso engstirnig, der wusste ganz genau, wie Gott ihn heilen würde. Ne? Haben wir gerade gelesen. Ne? Der hat zu sich selbst gesagt, das wird genau so passieren, wie ich das Gott vorschreibe. Amen. Gott, mein Diener, ne, der macht genau das, was ich will. Der Prophet kommt raus, ne, so wie manchmal auch so Leute zu mir kommen. Pastor, du machst jetzt das das, das und dann bin ich geheilt, nicht wahr? Solche Leute habe ich ganz oft, ne? Die sagen mir ganz genau, was ich zu tun habe. Und dann sage ich, ei, ei, Sir, ne? Dann mache ich das so, kommt raus, der wird zu mir kommen, der wird den Namen seines Gottes anrufen, der wird seine Hand schwingen über meiner kranken Stelle und dann werde ich geheilt werden. Und genau das macht Elisa nicht. Krass, der ist stur, der Mann. Ein sturer Pastor. Guck mal, wenn zu mir oder zu dir der Außenminister, der Kriegsminister, der heißt ja jetzt nicht immer Verteidigungsminister in Amerika, der Kriegsminister Hagstaff kommt und würde bei deiner Tür klingeln, Bruder Fred, ne, oder Bruder George, ne, kannst du für mich beten? Hey, ich wäre 100% rausgegangen mit meinem Handy. Darf ich erst noch ein Selfie haben, ne, für Instagram, ne, und dann bete ich für dich, nicht wahr? Das hätte ich gemacht. Nein, Fehlanzeige. Er schickt ihn zu diesem schmutzigen Fluss. Naaman war engstirnig, Elisa aber auch. Und ich glaube, Christen sind in einer gewissen Weise, ja, sind engstirnig. Denn Jesus, verrate ich dir mal ein Geheimnis, der war auch engstirnig. Der ging zum Teich von Bethesda. Da war so ein ähnlicher, da war so ein Naaman 2.0, nicht wahr? Der lag dort 37 Jahre lang gelähmt, am Teich von Bethesda. Das ist so eine spooky Geschichte, so eine Geschichte, die ich nicht verstehe. Einmal am Tag kam der Engel Gottes herunter auf den Teich, bewegte das Wasser und da waren Tausende von Kranken und der zuerst hineinsprang, der wurde geheilt. Ich kann dir die Geschichte nicht erklären. Vielleicht kann dein Nachbar dir, es ist ein bisschen spooky. Nicht wahr? Und dann kommt Jesus da rein und er geht zu dem, der die geringste Hoffnung hatte von allen, weil er war gelähmt. Und er hatte keinen, der ihn zum Wasser trug. Schon war der Nächste reingesprungen. Er hatte die schlimmste Krankheit, 38 Jahre. Und Jesus kommt zu ihm und fragt, musst du dir mal vorstellen, willst du geheilt werden? Und dann, ja, ich habe aber keinen, der mich hinträgt. Er wusste ganz genau, wie er geheilt wird. Und Jesus ist auch stur, der ist auch engstirnig und er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Amen. Das ist engstirnig. Jesus ließ sich nicht vorschreiben, wie er zu heilen hat, weil Jesus ist der Herr. Amen. Preis dem Herrn. Und er tut ja noch das Unglaubliche, auch der Zeitpunkt war engstirnig, denn er heilte an einem Sabbat. Und dann kamen die Frommen. Dann kamen die Pharisäer und sagen, oh, weißt du, Pharisäer sind so wie Preußen, ne? Begegnest du einem Preußen, nach einer Sekunde weißt du schon, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Woher weiß ich das? Meine Mama ist Preußin. Aber hier vorne sitzt nur Ostpreußen, das ist noch schlimmer, nicht wahr? Amen, preis dem Herrn, Amen. Ich kenne Preußen, nicht wahr? Und so waren die Pharisäer auch, die haben gesagt, das war nicht richtig, dass du einem Sabbat geheilt hast. Und weißt du, was die Antwort war von Jesus? Ich bin der Herr des Sabbats. Krass. Also wenn das nicht engstirnig ist, und ich setze noch einen drauf, er war nicht nur engstirnig, er war intolerant. Johannes 14, Vers 6, sagt er zu Philippus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt kommt nochmal obendrauf, Sahnehäubchen. Niemand, sag mal zu deinem Nachbarn, niemand. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wenn das nicht engstirnig ist, das ist sogar intolerant in Deutschland. Ne, da kriegst du vielleicht sogar noch eine Anzeige dafür. Nicht wahr? Das ist das Geheimnis. Wir als Christen, hey, du bist in einer Bewegung, die total intolerant ist. Total engstirnig. Jesus war engstirnig. Aber soll ich dir noch eine Wahrheit verraten? Ich habe ganz viele muslimische Freunde. Die sind auch engstirnig. Ja, die sind auch genauso engstirnig wie ich. Ich sage dir noch eine Wahrheit. Atheisten sind auch engstirnig. Sogar LGBTQ, habe ich jetzt richtig gesagt, sind auch engstirnig. Politiker sind engstirnig. Alle. Wir sind alle engstirnig. Alle sind wir überzeugt von unserer Wahrheit. Und ich sage dir noch eins. Juden, wir haben sogar Juden hier bei uns in der Gemeinde. Judenchristen sind auch engstirnig. Der schlimmste von ihnen war Petrus. Petrus ist dem ersten Heiden begegnet. Cornelius. Wer war Cornelius? Cornelius war ein Nicht-Jude. Und was haben die Römer gemacht in Israel? Die haben Juden gekreuzigt, weil die wollten Steuern haben. Ne? Deutsches Finanzamt. Ich liebe deutsches Finanzamt. Die schicken nur Briefe. Ne? Römisches Finanzamt, warst du gekreuzigt. Ne? Da konntest du nicht mehr deinen Brief lesen, da war es zu spät. Ne? Musstest du Steuern zahlen oder sterben. Ne? Und was haben Juden über römische Finanzeintreiber gedacht? Sie haben die gehasst wie die Pest. Ne? Und Gott hat ihn geschoben zu diesem Unrein, zu diesem Heiden. Sorry, Schwester Schala, ich sage jetzt schon mal sorry. Ne? Das ist so, wie wenn Mojtaba Khamenei, ne? Der jetzige Mullah von Iran, ne? Ich kann jetzt schon die Emotionen in Schwester Schala sehen. Wenn der bei Schwester Schala vor der Tür steht und klingeln würde, Schwester Schala, ich möchte getauft werden. Und was würde Schwester Schala sagen? Njet. Brennende Hölle. So war das für Petrus. Und was sagt Gott? Gott schickt ihm den Heiligen Geist und er fing an, in neuen Sprachen zu sprechen. Krass. Einen Petrus können wir als Heidenchristen nicht verstehen. Die Heidenchristen waren engstirnig. Die folgten nicht nur Jesus, die folgten dem Gesetz, der Mitzwa. Da haben wir als Heidenchristen nicht so viel Aktien drin. Ach, Bruder, Schwester, du bist gesetzlich. Die Judenchristen lieben das Gesetz. Weißt du, deine Elberfelder, die hat das Mitzwa übersetzt mit Gesetz. Gesetz für uns Deutsche, das klingt negativ. Wir wollen keine Gesetze. Hey, wir sind Deutsche. Kennt ihr unsere Geschichte vor 80 Jahren? Wir sind Revolutionäre. Ne? Alle, die in der Regierung sind, der arme Merz, der tut mir mal leid. Ne? Alles immer ab, ne? Du bist schuld. Wir sind Deutsche, wir sind Revoluzzer. Nicht wahr? Gesetz, das hört sich negativ an. In der jüdischen Übersetzung heißt Mitzwa Instruktionen. Gebrauchsanweisung. Deutsche lieben Gebrauchsanweisungen. Amen. Bevor irgendeine Mikrowelle angeht in Deutschland, da werden erstmal seitenweise Gebrauchsanweisungen gelesen. Richtig? Ja, die werden sogar schön bei meiner Mutter, da stapeln sich die Gebrauchsanweisungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und das ist wichtig, weil 2006 am 2. Januar in Bad Reichenhall ist einmal eine Eislaufhalle, das Dach eingestürzt. Beim größten Winter war Schnee und mitten in einer Veranstaltung ist das Dach kollabiert. 15 Tote, 34 Verletzte, 12 Kinder sind sofort gestorben, 3 Frauen. Es war eine Katastrophe. Warum? Weil der Statiker, weil der Architekt war nicht engstirnig. War nicht auf die Instruktionen fokussiert. Wenn jemand dein Haus baut, dann willst du einen engstirnigen Architekten, Amen, damit dein Haus nicht zusammenbricht. Wenn du ein Astronaut bist, letztens ist wieder eine Kapsel zurückgekommen, muss man ganz genau berechnen bei der NASA. Ne, wenn der Winkel in die Atmosphäre zu flach ist, dann hüpfst du weg wie so ein Flummi und bist für immer verloren im Weltall. Ne? Da kannst du da rumschwirren, ne? Bis für dein ganzes Leben lang. Wenn der Winkel zu steil ist, dann verbrennst du sofort in der ersten Minute. Das muss ganz genau berechnet werden, wie die Raumkapsel in die Atmosphäre tritt. Und dann sagst du, ich bete, dass der von der NASA ein engstirniger Mathematiker ist. Nicht wahr? Deswegen lieben Juden das Gesetz. Psalm 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der über dein Gesetz nach sinnt Tag und Nacht, der wird sein wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Wir lieben das Gesetz. Amen. Ja, ich bin in Deutschland, sag keine Amen. Pressemann. Die hassen alle das Gesetz. Amen. Nein, Naaman und Elisa waren beide engstirnig. Der eine wie der andere, aber was hat sie unterschieden? Naaman war engstirnig, aber war grenzüberschreitend. Er war manipulativ. Er kam mit dem, was er konnte. Er war ein Mann der Gewalt. Er wusste, wie Macht funktioniert. Er kam mit seinen Wagen, mit seinen Pferden. Militärische Einschüchterung, 1. Könige 5, Vers 9. Und Elisa war nicht manipulierbar. Er war nicht zu beeindrucken durch Gewalt, durch militärische Einschüchterung. Genauso Jesus. Jesus im Garten Gethsemane, kamen sie mit Knüppeln, mit Waffen, um Jesus zu verhaften. Wie reagiert Jesus? Ohne Gewalt. Total ruhig. Petrus anders. Petrus wieder voll der Zornausbruch, schlägt dem Malchus das Ohr ab. Was macht Jesus? Bravo, gut gemacht, endlich mal einer, der mich verteidigt. Nein, Petrus steckt das Schwert an, Schwert weg. Wer das Schwert ergreift, wird durch das Schwert sterben. Und heilt dem Malchus das Ohr. Wie kann man unbeeindruckt sein von Manipulation durch Gewalt? Menschen, die uns bedrohen mit Gewalt. Haben wir jetzt gehabt letztes Jahr, Bruder Pastor Khalid in Soweida in Syrien. Er, seine Frau, seine Kinder, 20 Mitglieder abgeschlachtet worden von IS. Wie kann man furchtlos sein in Angesicht der Verfolgung? Jesus war am sichersten Platz, den es in der Welt gibt. Nicht Atombunker Ahrweiler, sondern der sicherste Platz ist unter dem Schirm des Höchsten. Amen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Amen. Wenn wir bei Gott sind, dann sind wir am sichersten Platz der Welt, dann sind wir unbeweglich, nicht manipulierbar. Naaman war engstirnig und er war manipulativ. Er wurde zornig, als er merkte, ich habe diesen Propheten nicht in der Hand. Der macht gar nicht das, was ich will. Der bleibt da in seinem Haus und trinkt seinen englischen Tee. Das ist unverschämt. Weiß er nicht, wer ich bin? Er wird zornig, heißt es in 2. Könige 5, 11. Elisa blieb ruhig. Was tun wir, wenn Menschen uns manipulieren wollen durch ihren Zorn? Zorn ist eine Waffe der Manipulation. Wie viel Zorn gibt es in Ehen? Ich glaube, in Deutschland fast jeden Tag haben wir Gewalt in Ehen in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht die Zahl, wie viele Frauen sterben durch Gewalt in der Ehe. Gewalt gegen Kinder. Deutschland ist für Kinder der unsicherste Platz überhaupt. Kinder Gewalt erleben in ihren Familien, am Arbeitsplatz, Zorn, weil Chefs glauben, durch Angst, durch Manipulation kann man seine Mitarbeiter zu noch mehr Leistung antreiben. Jesus, unbeeindruckt von Zorn. Als Jesus sich offenbarte, seinen Jüngern, und sagte, ich bin der Messias, der Gesalbte, und ich muss viel leiden und muss viel Schmerzen tragen und werde gefoltert werden von den Pharisäern und gekreuzigt am dritten Tag auferstehen. Da kommt Petrus voller Ärger und tadelt ihn, voller Zorn. So war Petrus, immer voll emotional und setzt Jesus unter Druck. Und was macht Jesus? Weiche hinter mich, Satan, nicht wahr? Das ist das, was Jesus wusste. Zorn ist im Bund von dämonischen Mächten. Jeder, der meint, durch Zorn Menschen zu manipulieren, ist engstirnig, aber verbunden mit den dämonischen Kräften. Naaman war zornig und er ging weg. Oh, wow. Das kennen wir auch. Menschen manipulieren durch Abwendung. Wenn du nicht das tust, wenn du nicht lieb bist zu Papa, dann hat Papa dich nicht mehr lieb. Liebe wegnehmen, weil Kinder nicht funktionieren. Wenn du nicht das tust, was ich will in meiner Ehe, wenn du mir meine Bedürfnisse nicht erfüllen willst, dann lasse ich mich scheiden, dann nehme ich eine andere Frau. Manipulation durch Abwendung. Oder wir Pastoren kennen es auch hoch und runter. Pastor, wenn du nicht das tust, was ich will, dann verlasse ich die Gemeinde, dann gehe ich zu einer anderen. Viel Spaß, da ist die Tür, Amen. Wir kennen es alle, hoch und runter. Jesus war nicht manipulierbar durch Abwendung von Liebe. Alle seine Jünger, alle verließen ihn. Jesus starb allein am Kreuz. Wie schafft man das? Ist das engstirnig? 100%, aber verbunden mit der Liebe Gottes. Amen. Psalm 27. Selbst Vater und Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Amen. Wenn wir abgelehnt werden, wenn wir verlassen werden, in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, da gibt es einen, der ist uns nahe. Das ist unser Herr Jesus Christus. Amen. Preis dem Herrn. Darum, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Darum fürchte ich mich nicht. Amen. Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Darum erschrecke ich nicht. Amen. Preis dem Herrn. Gottes Gegenwart. Unersetzbar, unbezahlbar. Und mein letzter Punkt. Ja, Christen sind engstirnig, aber wir sind nicht ignorant. Das ist wichtig. Engstirnig ist nur ein Instrument. Scheuklappen für Pferde kann sehr wichtig sein in einem Jockeylauf, in einem damals in den Schlachten, damit ein Pferd fokussiert bleibt. Wichtig ist, mit wem bist du fokussiert? Mit satanischen Mächten? Mit negativen zerstörerischen Kräften oder mit deinem lebendigen Gott? Naaman war voller Zorn. Sein Wille geschah nicht. Ne? So beten die Preußen. Ne? Ich weiß nicht, wie die Ostpreußen beten. Mein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht? Das ist das Gebet eines Preußen. Aber Gott sei Dank, seine Diener kamen zu ihm. Ist das nicht krass? Seine Diener kamen zu ihm. Was für ein Glück, wenn wir umgeben sind von Menschen, die weise sind. Und sie kamen und wollten sein Herz gewinnen. Wie sprechen sie zu ihm? Voller Respekt. Unser Vater, hättest du nicht alles getan? Sie packen ihn, sie drücken die richtigen Knöpfe. Sein Stolz. Hättest du nicht alles getan, wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, wie viel mehr, da er nur etwas Leichtes von dir verlangt hat. Ist das nicht wunderbar, wenn du Diener um dich herum hast, mit Menschen, die in Weisheit zu dir sprechen? Und das ist die Hauptbotschaft. Engstirnigkeit, ja, ist nur ein Instrument, ist nur eine Lebensweise. Wichtig ist, bist du engstirnig dumm? Oder bist du engstirnig verbunden mit der Weisheit Gottes? Das ist der Unterschied. Und ich möchte dich natürlich heute gewinnen, dass du engstirnig Jesus Christus folgst, denn er ist unsere Weisheit. Er ist unser süßer Wein. Amen. Er hat die Kraft, uns zu verändern. Es gab zwei Männer im Dritten Reich, die euch vielleicht bekannt sind. Da ist einmal Adolf Eichmann, der Architekt der Shoah. Millionen von Menschen hat er transportiert nach Auschwitz. Hannah Arendt, eine jüdische Philosophin und Geschichtsprofessorin, ist nach Jerusalem zum Eichmann-Prozess und wollte ihn kennenlernen. Wer ist dieses Monster? Zu ihrem Schrecken fand sie heraus, er war ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Ein netter Familienvater, gebildet, voller Moral, gehorsam, aber eins konnte er nicht. Er war ein Sklave seines Systems. Er hatte nicht die Fähigkeit, wie dieser neue Weinschlauch zu expandieren, sich hineinzufühlen, die Frage zu stellen, was mache ich hier eigentlich? Wie geht es eigentlich den Müttern und Kindern, die da in meinen Zügen nach Auschwitz gehen? Er war ein Sklave seiner Umstände bis zum letzten Tag seines Todes. Starr, unfähig, sich zu verändern. Und dann haben wir Viktor Frankl. Viktor Frankl, einer der berühmtesten Psychologen und Psychotherapeuten in Wien. Tausende von Menschen bewahrte er vor dem Suizid in seiner Psychotherapie. 1941 hatte er aufgrund seiner Berühmtheit die Chance, Wien zu verlassen. Er war engstirnig. Er sagte, ich verlasse Vater und Mutter nicht. Alle Juden, alle verurteilt zum Tod im KZ. Ich lasse meine Vater und Mutter nicht allein. Er heiratete die Liebe seines Lebens, Mathilde. 1942 war sie schwanger und die Nazis zwangen sie, das Kind abzutreiben. 1942 wurden er, seine Frau, seine Eltern nach Theresienstadt deportiert. Seine Mama starb in Auschwitz, seine Frau in Bergen-Belsen, sein Vater starb. Er überlebte. Und im KZ erkannte er folgende Wahrheit, die ihn am Leben hielt: Ich bin kein Opfer. Ich bin kein Sklave derer, die mich verletzt haben. Ich habe eine freie Wahl. Ich kann mich verändern. Ich kann Ja zum Leben sagen. Gibt es auch ein ganz berühmtes Buch von ihm, Ja, sagt Ja zum Leben. Und ich kann mich für mein Glück entscheiden. Was war der Unterschied dieser beiden Männer? Der eine war engstirnig, verbunden mit der Sklaverei seiner Umstände. Der andere war auch engstirnig, aber verbunden mit der Wahrheit. Ich bin kein Opfer. Ich kann mich trotz all meiner Verletzungen für ein glückliches, für ein erfülltes Leben entscheiden. Großartig. Ich möchte schließen mit zwei Männern, die engstirnig wie zwei D-Züge aufeinander prallten. Der eine hieß Barnabas, der andere hieß Paulus, der ehemalige Saulus. Zwei engstirnige Männer, die aufeinander prallten und die einen Streit hatten, der sie entzweite. Apostelgeschichte 15,39. Beide wurden verändert. Der eine vor dem Streit, der andere nach dem Streit. Wovon spreche ich? Sie stritten um die Entscheidung, darf ein Versager in der Mitarbeit des Reiches Gottes bleiben? Und Paulus war der Meinung, raus mit dem. Und Barnabas sagte, wir müssen auch Versagern eine zweite Chance geben. Ich habe das letzte Mal bei mir im persischen Coaching, alle haben gesagt, Pastor Mario, Barnabas hatte recht, Paulus hatte nie recht, nicht wahr? Wir brauchen beide. Wir brauchen beide. Wir brauchen auch die, die eine Gemeinde beschützen. Ich kann mich erinnern, dass ich mal einen evangelischen Pastor, kam in meine alte Gemeinde, er hatte eine Gabe, dir in die Augen zu schauen, konnte dein Herz lesen. Aber er war abhängig, Homosexualität mit minderjährigen Jungen zu haben. Und ich habe ihm ins Gesicht das gesagt. Und da hättest du mal sehen sollen, wie da ein Dämon aus einem evangelischen Pfarrer rausgesprungen ist, nicht wahr? Das war Zorn pur. Manchmal ist es wichtig, dass die Herde beschützt wird von den Wölfen. Beide hatten recht. Beide brauchen wir eine Gemeinde. Aber Paulus erlebt eine Veränderung. Vor seinem Tod haben alle ihn verlassen. Der Einzige, der bei ihm blieb, war Johannes Markus, der sich wieder gefangen hatte. Der Schreiber des Markus-Evangeliums. Wie toll, wenn selbst ein Paulus so schwach ist, so flexibel, dass auch sein Weinschlauch flexibel war für den lebendigen Wein. Ja, es lohnt sich, Menschen eine zweite Chance zu geben. Aber auch Barnabas war engstirnig. Auch er hatte eine Transformation. Viele Theologen glauben, dass Barnabas der gleiche Mensch ist wie der reiche Jüngling, der zu Jesus kam. Er war reich und fragte Jesus, ihr kennt die Geschichte aus Markus 10, 20. Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus sagt zu ihm, halte alle Gebote. Und er sagt, das habe ich alles gemacht von meiner Jugend auf. Wir als Heidenchristen, wir würden, boah, der hat aber geschummelt. Nee, Paulus sagt, ich war perfekt und doch war ich der größte Sünder. Man kann das Gesetz halten und doch total am Ziel vorbeigehen. Und Jesus sagt zu ihm, und das ist unverschämt, in unseren Ohren als Heidenchristen, verkaufe alles, gib es den Armen. Jesus, wo steht das denn? Steht nirgendwo. Er ging traurig weg, der Jüngling, denn er hatte viele Güter. Seine Engstirnigkeit hat ihn gehindert, Jesus nachzufolgen. Die Geschichte erzählt uns in Apostelgeschichte 4, 36, dass ein Josef, ein Levit, kam und er verkaufte seinen Acker und gab das Geld der Gemeinde. Der Punkt ist, dieser reiche Jüngling war ein Levit. Leviten durften nach dem Alten Testament keinen Besitz haben. Das war das Einzige, was ihn noch trennte, von der Berufung, Jesus nachzufolgen. Paulus und Barnabas, zwei engstirnige Leiter, verbunden mit dem Heiligen Geist, dann wird deine Engstirnigkeit zu einem Segen werden. Und du wirst eine Frau, ein Mann, die geheilt, die Heilung Gottes empfangen, so wie Naama, und auch jemand werden, der ein Heilungsträger wird. Amen. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen schließen. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du heute vor uns stehst. Wir alle sind engstirnig. Wir alle haben unsere Wahrheiten, denen wir folgen. Wir alle haben unsere Bezugspunkte, an denen wir festhalten. Wir alle haben unsere Baustellen, sei es mit Manipulation, sei es mit Zorn, sei es Menschen manipulieren, indem wir ihnen Liebe entziehen. Wir alle haben unsere individuellen Baustellen. Aber heute ist der Tag, wo du uns deinen süßen Wein schenkst, deinen Heiligen Geist, wo wir sagen dürfen, Herr, ich möchte nicht mehr im Bunde sein mit meinem alten Menschen, mit den Handlungen des alten Menschen. Ja, ich bin verletzt. Ja, ich kann nicht vergeben. Aber Jesus hilft mir, loszulassen. Ja, ich habe Furcht vor Armut, so wie der reiche Jüngling. Ich habe Furcht, dass Jesus mich doch nicht versorgt. Aber ich bin kein Sklave der Furcht. Dein süßer Wein ist hier. Und so bete ich gerade jetzt, Herr, dass wir deinen Heiligen Geist empfangen und dass du uns transformierst, dass wir den Mut haben, unseren alten Menschen abzulegen und den neuen anzuziehen, der geschaffen ist nach Jesus Christus. Der Herr wird dich heute befreien und der Herr wird dich heute heilen. So wie Naama wirst du heute nicht den Segen verpassen, sondern wird Gott dich baden mit seiner Heilung und mit seiner Güte und mit seinem Segen. Denn du bist eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn. Ich möchte noch eine Frage stellen, die wichtigste ist überhaupt. Es ist genau die Frage, die heute Morgen um 6 Uhr Schwester Bing Si, die hat gesagt, bitte betet, dass meine Mutter die wichtigste Entscheidung trifft in ihrem Leben, dass sie Jesus empfängt in ihrer Krankheit. Genau die gleiche Frage möchte ich dir heute präsentieren, während unsere Augen geschlossen sind. Ich möchte dich heute fragen, ob du Jesus Christus in dein Herz einladen möchtest, als dein Retter, als dein Befreier. Wenn das dein Wunsch ist, dann öffne gerade jetzt deine Hand an deinem Platz. Niemand schaut umher, es ist zwischen dir und Gott. Gib dem Himmel ein Signal, hier bin ich bin bereit. Herr Jesus, komm in mein Herz, ich brauche dich. Ich bin ein Sünder, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Rettung. Dann öffne gerade jetzt deine Hand. Danke, Jesus. Ich möchte uns alle bitten, auch die wir diese Entscheidung schon getroffen haben, vielleicht auch schon vor vielen Jahren, dass wir zusammen aufstehen, wenn du Kraft hast. Und wir wollen mit denen, die vielleicht das allererste Mal dieses Gebet beten, das Gebet eines Kindes sprechen. Und wir sagen laut, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle dich heute als meinen Retter, als meinen Herrn. Dir will ich folgen. Und zusammen sagen wir Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Das war die wichtigste Entscheidung, die du getroffen hast in deinem Leben. Ich möchte uns einladen, noch einmal unsere Augen zu schließen. Das Lobpreisteam hilft mir jetzt und kommt auch mit nach vorne. Wir werden jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl ist mit vielen Missverständnissen verbunden. Das Abendmahl ist keine Abitursprüfung, wo wir einander beweisen, wow, letzte Woche habe ich nur noch 50% gelogen oder letzte Woche habe ich nie mehr so viele schlechte Worte